Hallo und willkommen zur 15. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini und falls ihr im Hintergrund meine Kinder singen hört, dann tut mir das total leid. Also ich habe die Tür zu und alles, aber irgendwie scheint gerade die Treppe der beliebteste Ort im Haus zu sein, um sich hinzustellen und alles Mögliche zu singen. Also falls ihr auch Weihnachtslieder hört, wundert euch nicht. Wir haben zwar heute irgendwie den 30. oder 31. März. 30. März, Samstag, der 30. März. Aber wir haben halt noch Schnee. Und wenn Schnee liegt, dann ist eindeutig noch Weihnachten und nicht Ostern. Die Temperaturen hier in Kiel bewegen sich um den Gefrierpunkt rum und es schneit. Und ich habe diesen doofen Schnee total satt. Ich wollte nämlich eigentlich schon in der Woche aufnehmen, aber dank des tollen Wetters sind meine Kinder dauerkrank. Und jetzt ist bei uns gerade mal wieder Mittelohrentzündungszeit gewesen und Kinder waren krank oder die Kleine war krank und ich musste irgendwie ständig zum Arzt oder hatte ein Kind auf dem Schoß und bin tagsüber zu gar nichts gekommen. Und deswegen habe ich das alles, was im Haushalt so anfällt, in die Mittagsstunde gepackt. Ich bin dadurch auch relativ müde und fertig und so. Also falls ich irgendwie ein bisschen lahmarschig rüberkomme, dann sage ich schon mal Entschuldigung. Und nachdem ich jetzt echt eine Minute 30 schon total gequatscht habe, kommen wir einfach mal zur Themenauswahl. Ein bisschen Housekeeping habe ich heute, dann habe ich was zum Thema Stricken, zum Thema Nähen, zum Thema Spinnen. Das habe ich nur noch nicht in meine Shownotes geschrieben, das werde ich jetzt erstmal tun. So, das wäre erledigt. Und aus der Hexenküche, da habe ich relativ viel heute und das hängt auch teilweise zusammen mit dem Thema Stricken und Spinnen. Falls ich dann noch Zeit und Muße habe, gebe ich euch noch einen kleinen Buch- oder TV-Tipp. Aber letzteres verspreche ich einfach mal nicht, da muss ich sehen. Fangen wir mit dem Stricken an. Gar nicht wahr, fangen wir mit dem Housekeeping an. Ich wollte erstmal Dankeschön sagen für eure lieben Kommentare. Da freue ich mich immer super duper drüber, wenn ihr euch bei mir meldet. Dann weiß ich wenigstens, dass jemand zuhört und dass ich hier nicht so ganz vor mich hin sabble. Okay, Podbean ist nicht so ein toller Provider, aber er gibt mir ja an, dass doch einige von euch das abonniert haben. Und das freut mich natürlich total. Aber Kommentare sind natürlich immer gerne gesehen. Ich versuche auch immer zu kommentieren, wenn ich endlich mal was gehört habe. Jeder andere Podcaster wird euch sagen, das ist das, worüber man sich so richtig freut. Hey, da hört mal jemand meine Sendung und der gibt mir konstruktive Kritik oder sagt mir, dass er das gut gefunden hat oder hat Themenwünsche. Das freut mich auf jeden Fall immer total. Es gibt einen neuen deutschen Podcast, der heißt da Stricksplin von Elke aus Mitteldeutschland. Ich glaube Mainz. Sorry, ich wollte mir das aufschreiben. Ich habe das völlig vergessen. Total nett. Da ist jetzt die zweite Folge raus. Ich bin noch bei der ersten am Hören. Aber bis jetzt gefällt mir das total gut. Elke hat eine sehr, sehr sympathische Stimme. Gebt dem einfach mal eine Chance, dem Podcast, und hört mal rein. Ihr habt das wahrscheinlich schon bei Kaschne oder bei Distel gehört, dass es einen neuen Podcast gibt. Aber jetzt kommen wir wirklich zum Stricken. Ich war nämlich fleißig, richtig fleißig. Jedenfalls was meine Liste anbelangt, die ist ganz schön lang. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich noch an dem Spectra von Stephen West gestrickt habe. Und den habe ich 3 Tage nach der letzten Aufnahme beendet. Und zwar relativ abrupt, weil ich beim Stricktreff war. Und neben mir saß Christine, eine ganz liebe Mitstrickerin. Und die bekundete Interesse an dem Kauni, aus dem ich den Schal gestrickt habe. Ich habe ja ein Merino-Garn von BC-Garn aus Dänemark als Rand genommen. Und in die Mitte habe ich so einen regenbogenfarbenen Kauni Strang genommen, oder wir vermuten, dass es Kauni ist. Meine Freundin Sarah Jane hat mir den mal aus Estland mitgebracht. Fühlt sich aber an wie Kauni, sieht wie Kauni aus, und meine Freundin, die schon mit Kauni gestrickt hat, sagt, die riecht auch wie Kauni. Und da war ich dann irgendwie bei 79 von diesen Tortenstückchen und sie so, oh ja, sie wird das nehmen, wenn ich damit fertig bin. Und dann habe ich einfach das letzte Tortenstück zu Ende gestrickt, das Garn durchgerissen und gesagt, hier, nimm. Weil ich hatte keine Ahnung, was ich mit dem Rest Kauni machen soll, weil ich kann so rustikale Wolle so überhaupt nicht an meinem Hals haben. Das kribbelt total auf der nackten Haut und das ist aus meinem Stash raus. Juhu! Ich habe jetzt noch einen kleinen Rest von dem BC-Garn. Da muss ich nochmal gucken, was ich damit mache. Das ist so ein Zweifachgarn. Das ist relativ dünn. Und ich stehe ja total auf so dicke, runde Garne. die also so 3, 4, 5 Fäden haben. Dünn müssen sie trotzdem sein. Also mein Lieblingsgarn hat sich in den letzten Jahren rausgestellt, ist so Sockenwollstärke oder was die Amis so Sport oder DK nennen würden, also ein bisschen dicker. Nadelstärke 3, 4 stricke ich total gerne. Keine Ahnung wieso, aber ich mag die Sachen auch am liebsten anhaben. Dauert natürlich immer ewig und einen Tag, bis ich dann endlich was fertig habe, wenn das um Klamotten geht. Aber ich kann sie so auch dann zur Arbeit anziehen, wenn sie dann gut geworden sind. Also der Schal ist fertig und ist jetzt auch schon in Rotation und kommt bis jetzt gut an. Also meine Kinder lieben ihn, der ist schön bunt. Spielen da auch zu gerne mit. Ich habe sie jetzt noch nicht zur Arbeit mitgehabt und meinen Kollegen präsentiert. Das steht noch aus. Das ist immer so der Stiltest. Wenn meine Kollegen sagen, das ist okay, dann ist es wirklich gut geworden. Als nächstes habe ich die Küchensocken beendet. Das waren ja die Socken, die ich stricke, während meine Kinder beim Essen schleichen, trödeln. Ich muss sagen, die sind gar nicht so schlecht geworden, obwohl ich ja selbst musterndes Garn nicht so gerne mag. Ich habe sie jetzt das erste Mal gewaschen und gerade aufgehängt. Ich habe das Gefühl, die sind gewachsen. Also da muss ich euch noch mal berichten, das wäre nämlich echt doof. Die Wolle, die ich da genommen habe, war eine Wolle, die meine Freundin Sarah Jane, ihr seht ein Muster hier, mir geschickt hat aus den USA von Joann's. Das ist ja so eine Bastelladenkette und die Qualität der Sachen dort ist mal so, mal so. Deswegen muss ich mal sehen, wie das nachher wird. Aber jedes Knäuel hat 60 Gramm. Also wenn ihr da seid und vielleicht Garn kaufen wollt, 120 Gramm sollte sogar für ein paar Herrensocken reichen, wenn die Herren natürlich keine Größe 48 oder so haben. Die Wolle, die ich habe, die ist so rot, lila, türkis, senfgelb gemustert und ein bisschen weiß natürlich für dieses falsche Vereilmuster. Ja, schön ist anders, aber ich denke, sie sind warm und ich werde sie sicherlich mit Genuss tragen. Ich trage eigentlich fast alles, was ich an Socken gestrickt habe. Recht gerne. Ich habe sie auch relativ eng gestrickt. Also am Schaft hatte ich 64 Maschen und über den Fuß habe ich dann nur noch 59 genommen. Ich habe einen recht schmalen Fuß und dadurch, dass ich dann nur 59 bzw. 58 Maschen hatte, sind die ein bisschen enger in der Passform und dadurch schlackern sie dann nicht rum. Das mag ich nämlich nicht so gerne, wenn die Socken so ein bisschen weiter am Fuß werden. Und ich habe festgestellt, dass Superwash-Wolle sich ja gerne mal ein bisschen gemein verhält und wächst. Und weil ich da jetzt irgendwie noch so ein halbes Knäuel mindestens übrig habe, ich glaube, ich habe irgendwie knapp 70 Gramm verbraucht und habe noch 50 über, habe ich dann auch gleich was Kleines angeschlagen, weil mit 50 Gramm Sockenwolle komme ich bei Schuhgröße 41 nicht weit und habe jetzt für die Puppen meiner Töchter für Ostern kleine Mützen gestrickt. Ich habe festgestellt, die Puppen haben den gleichen Umfang des Kopfes oder ich brauche für den Umfang des Kopfes genauso viele Maschen wie für eine Socke. Ich habe nämlich meine Socken noch unten liegen, die hatte ich noch nicht angehabt, meine Küchensocken, und habe der Puppe die einfach mal über den Kopf gezogen. Passte perfekt, also habe ich auch 64 Maschen angeschlagen, gestrickt, solange ich meinte, wie nötig wäre, und dann habe ich immer 6 Maschen gestrickt, 2 zusammen, immer 6 Maschen, 2 zusammen, und in der nächsten Runde 5 Maschen gestrickt, 2 zusammen, 5 Maschen gestrickt und so weiter und immer abnehmend. Dadurch habe ich jetzt so eine Sternchenspitze bekommen, die ist richtig cool geworden oder sieht so ein bisschen aus wie so ein Wirbel, wie so ein Wasserwirbel, und ich zeigte dem meinen Mann abends und er sagt, cool, wie hast du das denn gemacht? Und da habe ich ihn dann nur angeguckt und habe gesagt, willst du das wirklich wissen? Ich finde es schön, wenn er sich freut, aber ich glaube, das interessiert ihn doch so überhaupt nicht, wie das wirklich gemacht wurde. Ich habe dann so ganz rudimentär erzählt, ich habe immer eine Masche weniger genommen und dann Maschen abgenommen. Da hat er dann gelächelt und genickt und ich habe gemerkt, das reicht. Leider sind da auch nur 10 Gramm bei rumgekommen und ich habe auch dann gedacht, Mensch, es ist auch doof, wenn ich 2 die gleichen Mützen stricke, weil das Thema Mein und Dein ist momentan exorbitant wichtig bei den Mäusen und habe deswegen dann eine 2. Mütze aus dem anderen Sockenwollrest gestrickt, die auch irgendwie nur 10 Gramm wiegt. ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den Rest gar nicht mehr in meinem Stash gefunden. Schade eigentlich. Ich bin ja so ein bisschen dabei zu gucken, dass ich mein Stash reduziere, weil ich echt viel Garn habe. Und also für meine Verhältnisse viel Garn. Andere Leute würden darüber lachen. Ich habe hier jetzt noch kein Lädchen, sondern irgendwie zwei Sammlerbehälter und dann noch so eine kleine Kiste. Okay, ich habe da auch noch eine Tüte nebenbei stehen und ich hoffe, dass ich dann irgendwann so viel Garn verstrickt habe, dass die Sachen aus der Tüte dann in eine der Sammlerboxen reinwandern können. Das wäre schön. Also das ist so das Ziel, dass ein bisschen weniger wird. Ich habe da nämlich auch noch irgendwie genug Lace Weight für einen Featherweight Cardigan liegen. Das liegt auch schon ewig. Aber was habe ich denn noch gemacht? Ich habe nämlich noch mehr beendet, nämlich einen Cowl. Den habe ich aus einem handgesponnenen Garn gestrickt. Ich glaube, das Garn, da habe ich drüber geredet. Das ist der Poleworth-Strang von Cloud Lover 69 von Etsy. Den habe ich mal in einem Tauschpaket bekommen. Und Poleworth ist wirklich total schön weich. Das kann ich richtig gut auf der Haut haben. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel Mikron so Poleworth hat, aber ich würde sagen, das ist genauso weich wie Merino. Und das war ein bisschen was außerhalb meiner Komfortzone, weil das waren viele verschiedene Grüntöne, unter anderem so ein richtiges Neongrün. Ich habe deswegen das Ganze auch nicht kettengezwirnt, sondern habe einfach alles zum Single gesponnen, habe das dann abgewickelt von der Spule, habe dieses Knäuel gewogen und habe das dann in drei kleine Knäule runtergewickelt. Also gewickelt, bis ein Drittel erreicht war, immer auf die Küchenwaage gelegt, dann den Faden abgerissen, nächstes Knäuel gewickelt und dann hatte ich nachher drei Einzelstränge und die habe ich dann miteinander verzwirnt. Das hat auch richtig gut geklappt. Und dadurch ist das nicht ganz so schreiend grün an einigen Stellen geworden, sondern hat eher so ein, ja, im Englischen heißt es Marbled. Wisst ihr, diese Zuckerstangen, diese weiß-roten Zuckerstangen, so sieht das dann an einigen Stellen aus und es hat trotzdem aber noch einen Ringeleffekt gehabt. Das ist ganz lustig gewesen. Also scheinen da einige Farben doch recht dominant geworden zu sein. Und das Muster, das ich für das Cowl benutzt habe, ist der Spiral Rib Cowl von Ann Norling. Und das ist ein Muster aus dem Buch Stitch Red. Das habe ich von Freunden zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da sind richtig schöne Muster drin. Und da werde ich sicherlich noch mehr draus machen. Und dieses Spiral Rib ist relativ einfach. Das ist ein 2-Rechts-2-Links-Muster, das alle paar Reihen dann um eine Masche verschoben wird. Das konnte ich mir dann auch richtig gut merken und das ist dann so zum Stricktreff und so mit mir gewandert, weil da muss ich dann nicht aufpassen. Das sind immer die besten Muster für einen Stricktreff, wenn ich da nicht viel Hirnschmalz verwenden muss, weil ich muss mich dann ja auch unterhalten. Also wenn ich zum Stricktreff gehe, dann rede ich immer ganz viel und das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, ne? Dass ich da so eine kleine Sabbeltasche bin. Ja, das ist also das, was ich alles fertig gestrickt habe. Ich bin eindeutig ein Produktstricker. Also ich stricke, um das fertige Teil in den Händen zu haben. Mir macht das Stricken tierisch Spaß, aber ich stricke für das fertige Produkt. Deswegen habe ich meistens ja auch nur ein oder zwei Sachen gleichzeitig auf den Nadeln. Ich muss sehen, dass es vorwärts geht. Also ich kann jetzt nicht 4 oder 5 unterschiedliche Projekte haben. Das macht mich kirre. Also da werde ich dann ganz kribbelig, weil ich dann nicht den Fortschritt bei den einzelnen Projekten sehe. Ich habe natürlich auch gleich was Neues angeschlagen. Ich habe eins der ältesten Sockengarne aus meinem Stash gewühlt. Das ist ein hellblaues Regia-Sockengarn. Ich habe aber das Gefühl, das ist ein bisschen dünner als die Sockengarne, die ich in letzter Zeit so verstrickt habe. Also die Socken sehen recht eng aus und das Muster, das ich nutze, ist von Stephanie Bold. Das ist das Maeva. Das war in der Nitti Winter 2011. Das gibt das aber bei Stephanie auch im Ravelry Store für lau auf Deutsch zum Runterladen. Und Stephanie ist bei Ravelry als Stevo 79 unterwegs. Das Muster ist ziemlich cool. Das sind Toe-Up-Socken, die so einen keltischen Zopf haben, der auf kurz nach der Spitze beginnt und er teilt sich dann auf in zwei Stränge, die an den Seiten zum Ende des Fußes hochlaufen. Und die Zwickelzunahmen, die sind nicht an der Seite, sondern in der Mitte. Das ist, glaube ich, so eine Sockenarchitektur nach Cat Body. Und Cat Body mag ich ja sowieso gerne. Das Muster ist nicht einfach. Also man muss, naja, es ist auch nicht holle kompliziert. Also man muss einfach aufpassen, dass man in die richtige Richtung verzopft. Aber die Charts sind super klar. Ich komme damit gut klar. Das ist halt, ich muss hingucken, was ich mache. Natürlich bis auf die Ferse. Bis auf die Sohle. Die ist glatt rechts, da kann ich dann nochmal zum Fernseher hingucken. Aber ich finde es schön, einfach auch ein bisschen Hirnschmalz zu investieren. Ich mag so Sockenmuster total gerne. Und ich freue mich auch schon auf die fertigen Socken. Ich hoffe, sie passen dann. Meine Maschenprobe kam eigentlich total gut hin. Aber die Socken sehen schon total eng aus. Aber wie gesagt, ich mag das ja ganz gerne. Stephanie hat auch noch total andere schöne Muster in ihrem Ververy Store. Also da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Und dann stricke ich jetzt auch endlich mal wieder ein Kleidungsstück für mich. Und zwar Kria von Isolde Teague. Das ist eine Strickjacke, ein Cardigan, der von oben nach unten gestrickt wird. Aber nicht mit einem Raglanärmel, sondern mit einem eingesetzten Ärmel. Der aber, glaube ich, simultan angestrickt wird beim Stricken. Also da bin ich mal gespannt. Ich bin gerade am Anfang. Ich habe erstmal natürlich eine Maschenprobe gemacht und dann ist das ziemlich cool. Das Buch Little Red in the City, ich habe das gekauft und da war ein Code drinne und damit habe ich das Ganze auch als E-Book in meine Ravelry Library reinbekommen und konnte mir das Muster ausdrucken, was auch sinnvoll ist, weil das ist ziemlich cool aufgebaut. Jede Größe hat in der Tabelle die einzelnen Angaben. Maschenanzahlen, Reihenanzahlen, Anzahl der Zu- und Abnahmen, sodass man dann liest, da steht dann Cast on A, also schlage A an und dann ist da ein Strich und dann guckt man in die Tabelle bei seiner Größe und dann muss man sich dahinter schreiben, wie viele Maschen das sind. Und so geht das dann über das ganze Muster durch. Und ich habe ja nun diesen Nähkurs besucht im Februar? Anfang des Monats? Im Februar. In Dänemark. Und da haben wir ja herausgefunden, dass ich sehr schmale Schultern habe. Was ich jetzt also machen werde oder mit angefangen habe. Ich bin jetzt bei der Größe für die 32-Inch. Oberweite habe ich gewählt, weil das meine Oberbrustweite sind. Also meine Oberbrust ist irgendwie 81 cm und die Angabe im Muster war für die 32-Inch Bust waren die fertige Brustweite 81,5. Also ich habe jetzt das halt nach Schulterweite ausgewählt und werde dann zunehmen vorne. Ich werde jetzt keine Full Bust Alteration machen, also ich werde keinen Abnäher da einbasteln, weil ich habe halt nicht so viel Oberweite, dass das einen Längenunterschied machen würde. Weil wenn man sich überlegt, wenn ihr einen Stoff über eure, wenn ihr weiblich seid und ihr legt einen Stoff über euren Oberkörper, dann muss er natürlich mehr Strecke zurücklegen, wenn ihr eine große Oberweite habt und dadurch kann das sein, dass ihr vorne mehr Stoff braucht. Und dann ist es sinnvoll, da mit verkürzten Reihen ein Brustabnäher einzubasteln. Da ist in diesem Little Red in the City auch eine richtig coole Anleitung drin. Wenn ihr so Schnittmusteranpassungen bei Stricksachen vor euch habt, dann würde ich mir das Buch auf jeden Fall zulegen, weil die Ausführungen zu den Abnähern sind total umfangreich und auch verständlich und Isolde Teague hat bei den 7 Mustern, die da drin sind, irrsinnig viele Maße drin, sodass man da auch richtig gut das Muster auf seine Figur anpassen kann. Und sie schreibt auch zum Thema, wo müssen denn die Abnahmen hin? Und die natürliche Taillendiene ist ja nicht immer der schmalste Punkt des Körpers. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass nach der Zwillingsgeburt meine Bauchdecke nicht mehr so total straff ist. das ist halt so, das wird sich auch ohne OP nicht ändern, wobei ich das auch im Leben nicht operieren lassen würde. So viel ist es nämlich auch nicht. Ich werde jetzt bei dem Muster, Krokea sind keine Taillenabnahmen vorgesehen, aber bei jedem anderen Muster würde ich halt jetzt die Taillenabnahmen nicht auf der Höhe meiner natürlichen Taille machen, sondern eher so in Richtung Unterbrust, Brustkorb, und dass da dann ein bisschen enger wird und dann ein bisschen weiter ausgestellt nach unten zur Hüfte geht, um einfach diese optische Illusion einer Taille zu geben. Und eigentlich hat jeder Mensch, egal ob er kurviger ist oder sehr gerade ist, hat irgendwo eine schmalere Stelle. Und dann ist es ja sinnig, die zu betonen, anstatt die Taillenabnahmen in Höhe der natürlichen Taillenlinie zu legen. Und dann sieht man aber leider das Bäuchlein, was da ist. Oder die Ringe. Jeder von uns hat ja irgendwo seine Stellen, die er mag und die er nicht so mag. Und ich finde es sinnvoller, dann die Stellen zu betonen, die man mag. Ja, das war es auch schon vom Stricken. Irgendwie bin ich heute so ein bisschen konfus. Es tut mir leid. Ich höre mit einem Ohr immer auf die Treppe, ob meine Kinder da im Hintergrund grölen. Sorry. Ja, kommen wir zum Nähen. Ich war nicht so fleißig beim Nähen wie beim Stricken. Da blieb nicht so viel Zeit. Stricken kriege ich abends vorm Fernseher immerhin. Und ich nähe abends aber nicht, weil mein Nähzimmer direkt neben dem Kinderschlafzimmer ist. Und früher haben die Kinder halt nicht geschlafen, wenn im Nebenraum Geräusche waren. Und dann habe ich mir das irgendwie abgewöhnt. Ich hoffe, dass wenn wir im Sommer den Dachboden ausgebaut haben, dass ich da dann auch abends mich mal wieder aufraffen kann, um zu nähen. Oftmals bin ich abends aber auch so erschossen, dass ich dann nur mehr Fehler machen würde, als produktive Sachen zu machen. Ja, ich habe beim Nähen aber einen Meilenstein erreicht, nämlich mein UFO-Quilt endlich fertig. Er ist schief, er ist krumm, er ist auch nicht wirklich fachmännisch gequiltet, aber er ist fertig und er hat eine schöne Größe für einen Vor- und Fernseher. Ich habe als Rückseite wieder ein Bettlaken von meiner Oma genommen und das Zwischenfutter oder die Zwischenlage, die da drin ist, ist wieder eine IKEA-Decke. So ist das Ganze auch nicht so voluminös, dass ich das nicht unter die Nähmaschine kriegen würde. Und zum Handquilten fehlt mir wirklich die Energie und die Lust. Ich mag nicht gerne Patchworken. Und jetzt, wo das Ding fertig ist, werde ich auch ewig und 3 Tage sicherlich nichts anderes mehr machen. Ich habe die ganzen restlichen Streifen habe ich über Ravelry verschenkt. Ich hatte noch so ein paar Vierecke übrig, die habe ich in die Tonne getreten. Die sind den Weg alles Irdischen gegangen. Und nun ist das Thema Quilten erstmal für mich ad acta gelegt. Aber es ist gut, dass ich endlich dieses Projekt beenden konnte und den Quilt nutzen konnte. Es hat natürlich auch den Vorteil, dass ich ganz viele kleine Tüten mit Stoffstreifen und die große Tüte mit den fertigen Blöcken endlich aus dem Arbeitszimmer raus habe. Ich habe jetzt auch die ganzen Stoffe, die sich hier im Arbeitszimmer so verteilt haben, in eine Kiste gepackt und es ist eine relativ große Kiste geworden. Ich habe ja vor, die ganzen Sachen fertig zu nähen oder die Stoffe erstmal zu vernähen, die sich hier unten versteckt haben. Es ist schon erschreckend, wie viel das ist. Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe da auch einen Walkloden drinne, der natürlich doch deutliches Volumen hat. Also wenn ich jetzt meine aktuellen beiden zugeschnittenen Projekte fertig habe, naja, es sind eigentlich 3, dann werde ich dann sicherlich als nächstes auch diesen Walklodenmantel nähen. Naja, es soll eine Langjacke, gibt das noch? Long Jacket? Sagt man das? Gehrock. Ja, so eine Gehrocklänge soll das werden, die ich auch zur Arbeit anziehen kann mit einer Kapuze und die ist also für drinnen, es ist kein Mantel für draußen. Kommen wir dann zu den Projekten, die gerade auf den Nadeln sind, die ich erwähnte. Ich nähe immer noch an einer Bluse aus der Octobre 5 2007 rum. Das ist so eine ganz klassische Bluse mit einem Kragen und die hat mit einem Brustabnäher, einem seitlichen und einem Taillenabnäher, hinten Taillenabnäher, aber auch Schulterabnäher. Das ist der Schnitt, den ich im Nähkurs in Dänemark auf meine Figur angepasst habe. Und ich bin jetzt da kräftig am Nähen. Und weil die Otobre-Anleitung so grottig ist, mache ich das also ein bisschen alles nach Gefühl und nach bestem Wissen und Gewissen. Und habe deswegen erstmal in die Ärmel einen Kapellenschlitz eingebastelt. Das war so nicht vorgesehen. Und ein Kapellenschlitz ist das, was auch traditionell an einem Herrenhemd an dem Schlitz ist. Also da ist so Stoff angenäht und das hat so eine Spitze. Ich kann das super schlecht beschreiben. Ich gucke mal, ob ich ein Bild oder eine Anleitung im Internet finde, die ich dann verlinken kann. Das hat dann auch einige Tage gedauert, weil ich mir da erstmal die Anleitung wieder raussuchen musste. Ich habe das auch erst zweimal gemacht und es ist deswegen auch ein bisschen schief und krumm geworden. Und ich habe gelernt, beim nächsten Mal werde ich auch diesen Stoff, den man da dann auf die Bluse näht, für den Kapellenschlitz mit Bügeleinlage versehen. Apropos Bügeleinlage, ich habe mich da ja sozusagen beraten lassen im Stoffladen und für eine Bluse, für einen Kragen und für die Bündchen, und ich finde meine Bügeleinlage nicht stabil genug. Also der Kragen rollt sich jetzt relativ soft und ich hätte gerne ein bisschen mehr Stand gehabt. Wahrscheinlich hätte ich da noch eine zweite Lage aufbügeln müssen, aber nun ist er schon dran. Das hat mich auch echt Nerven gekostet, das Teil. Normalerweise bei den Mustern, die ich die letzten Jahre so genäht habe, war das immer so, dass man für die vordere Seite einen Besatz aufgenäht hat und hinten für den Kragenausschnitt dann auch nochmal einen Besatz. Also einen Besatz müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr nicht näht, guckt euch mal eine Bluse an, da ist ja vorne so ein Stoff gegengenäht und nach innen umgeklappt. Und das ist dann auch am Hals so. Dieses Muster fasst nun hinten den Halsausschnitt einfach nur mit einem Stück Schrägstreifen ein und irgendwie ist das alles ein bisschen nicht so geworden, wie ich das wollte. Also beim nächsten Mal, wenn ich diesen Schnitt nähe, werde ich mir da einen eigenen Besatz malen. Das ist relativ einfach. Man misst aus, wie breit der Besatz des Vorderteils ist und zeichnet dann an den Halsausschnitt des Rückenteils einfach eine Linie im gleichen Abstand ein. Kopiert das Ganze und voilà, hat man seinen als Besatz für den Rückenteil. Rückwärtigen Besatz heißt das. Entschuldigung, ich musste jetzt gerade erstmal überlegen. Das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben. Also wie weit bin ich? Vorder- und Rückenteil sind aneinander genäht. Besätze sind drin. Kragen ist drauf, auch drin. Die Ärmel sind genäht und müssen jetzt noch das Bündchen bekommen und müssen eingesetzt werden. Dann muss ich alles säumen und die Knopflöcher annähen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie über Ostern oder die Woche nach Ostern schaffen werde. Da bin ich aber relativ guter Dinge, weil mein Mann hat frei und da kann ich mich dann auch immer zwischendurch mal rausziehen. Insgesamt ist das sowieso eher so ein 15 Minuten pro Tag Projekt. Ich habe letzte Woche das dann so gemacht, wenn die Stimmung unten bei den Mädels ganz gut war und sie zusammen gespielt haben, dann bin ich immer hochgerannt, habe dann eine Naht genäht oder gebügelt, bin dann wenn das Geschrei gab, wieder runtergerannt und so habe ich jedenfalls kleine Fortschritte gemacht und das mache ich bei den meisten Projekten so, dass ich dann ein bisschen nähe und oder stricke und dann, wenn ich gebraucht werde, dann wieder zur Stelle bin. Ich versuche die Mädels aber auch mal alleine und frei spielen zu lassen, damit sie sich dann auch dran gewöhnen, dass ich dann nicht da bin. Sie sollen ja im Sommer in den Kindergarten und ich möchte auch, dass die beiden auch selbstständig werden und sich auch alleine beschäftigen können. Und das ist ja das Gute bei Zwillingen, sie haben halt immer einen Spielkameraden. Also da ist die Notwendigkeit nicht so groß, dass ich da als Alleinunterhalter den ganzen Tag bei denen bin. Und das gibt mir auch den Freiraum, auch ein bisschen meinen Sachen zu frönen, obwohl ich auch zugeben muss, oftmals, wenn sie dann spielen, fange ich dann schon mal an, so zu bügeln oder das Badezimmer zu putzen oder Fenster zu putzen. Das hat jetzt zur Folge, dass bei uns oben im ersten Geschoss irgendwie anderthalb Fenster geputzt sind. Ja, aber ich hatte ab jetzt über Ostern noch keine Lust gehabt, weiter zu putzen, vor allen Dingen, weil es ja wieder schneit. Dann habe ich noch Projektbeutel zugeschnitten von Machwerk. Da habe ich aber auch schon ein paar Mal drüber geredet. Das sind so viereckige Taschen. Da bin ich aber noch nicht weiter als dem Zuschnitt. Da will ich aber noch eine machen, weil ich an einem Swap teilnehme. Und meine Swap-Partnerin soll da noch einen Projektbeutel von mir kriegen. Ja, dann schiebe ich hier noch schnell mal das Spinnsegment ein. Ich habe jetzt mich auch öfter mal wieder ans Rad gesetzt. Die Mädels finden das Spinnrad total spannend und sitzen dann nämlich gerne mal auf meinem Schoß und halten den Wollvorrat fest, während ich spinne. Und dadurch schaffe ich dann auch mal was. Zwirren geht nicht mit den beiden. Da müssen sie dann zugucken, aber das habe ich auch ganz gut gemeistert. Und so habe ich dann den Kammzug, an dem ich schon, ich glaube, seit Anfang des Jahres so rumspinne, einem von mir und Mara gefärbten Falkland-Kammzug, das wir beim Wollschaf bestellt hatten. Das habe ich fertig. Das ist so ein Farbverlauf, der von grün zu dunkelblau zu chartreuse grün wieder geht. Also hat so ein bisschen so, was man klischeehaft Zombie-grün, was man sich überlegt hat bei den Comics. So ein Grün ist das und dann ein ganz, ganz dunkles Blau und so ein leicht lila Ton da mit drin. Ich glaube, das habe ich gefärbt, als ich mit Mara gefärbt habe. Und meine Inspiration war so der Himmel bei Supernatural. Wenn ihr die Serie kennt, gibt es so eine Folge, wo halt irgendwie, ich glaube, der Höllenschlund geöffnet wird. Und da braut sich dann so eine ganz fiese Wolke am Himmel zusammen. Und das war so meine Inspiration für den Kammzug. Und der ist jetzt fertig. Ich habe den jetzt auch schon gewickelt und gebadet. Und er trocknet vor sich hin. Und ich glaube, das sind irgendwie nur, angeblich sind das nur 140 Meter. Aber ich habe mich da, glaube ich, verzählt. Ich muss das nachher nochmal zählen, wenn das fertig ist. Weil das ist relativ dünn geworden. Gezwirnt habe ich das dann, um den Farbverlauf beizubehalten, auch mit dem Kettenzwirn. Und ich würde sagen, das hat eigentlich so sechsfach Sockenwollstärke. Und weil das ein 100-Gramm-Zug war, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass das nur irgendwie 140 Meter geworden sind. Ich habe mir was Neues gekauft, um meine Kammzüge, wenn ich sie dann, nicht meine Kammzüge, meine Stränge zu beschriften. Nämlich Tyvek-Armbänder. Das sind so Teile, die man auf Konzerten auch immer umarmen kriegt. Die kriegst du halt nicht wieder auf. Die sind aus so einem papierähnlichen Material, sind wasserfest und beschreibbar. Und die habe ich jetzt also um meinen Strang rumgetütelt, habe drauf geschrieben, wie viele Wicklungen das sind und habe das dann zusammen ins Entspannungsbad geschmissen, weil ich kann mir das einfach nicht merken. Und das ist auch schon wieder trocken und die Schrift ist drauf geblieben und so habe ich halt nicht das Problem, dass meine Banderolen abgehen oder dass ich nachher nicht mehr weiß, wie viele Meter das waren. Den Tipp habe ich aber auch irgendwo geklaut. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aktuell verspinne ich ein Bett, das Frau Wo aus Po zusammengekurbelt hat. Das habe ich auch aus einem Tauschpaket geklaut und das macht total viel Spaß. Das sind so blau, pink, lila Töne mit Glanzfaser. Angelina Firestar ist da, glaube ich, drin und wird lustig. Das werde ich, glaube ich, zweifach verzwirren und mir dann irgendwie Schultertuch daraus stricken. Das hat so ein bisschen was von kleine Meerjungfrau. Ich glaube so, das wird mein kleine Meerjungfrau-Garn. Und das war es auch schon vom Spinnen. Kommen wir zur Hexenküche. Bei der Hexenküche habe ich heute drei verschiedene Sachen. Oh, ich rede heute wieder irrsinnig schnell, langsam. Entschuldigung. Ich habe natürlich was zum Thema Backen macht Freude. Da ist aber nicht so viel passiert. Die letzten Wochen habe ich nicht so viel gebacken. Ich habe einmal Mittag gemacht. Buchteln. Ich weiß nicht, kennt ihr Buchteln? Das ist so ein Hefeteig, der dann zu so kleinen Brötchen gerollt wird. Also ein süßer Hefeteig. Und das kommt in den Backofen. Und dann backt das. Und dann hat man so kleine luftige Klöße, die dann mit Vanillesoße serviert werden. Und diese Vanillesoße habe ich auch selber gemacht und das kam bei meinen Kindern total gut an, das Mittagessen. So langsam sehen die beiden ja auch den Vorzug in süßen Mittagessen und ich mag das ja ganz gerne. Also ich mag ja Mehlspeisen jeglicher Couleur, von Grießbrei über Milchreis zu Buttermilchsuppe, Kann man Buttermilchsuppe als Milchspeise bezeichnen? Egal. Aber so ein süßes Mittagessen, das gab das bei uns halt früher einmal die Woche. Wenn es Reste gab und es war nicht genug da, dann hat meine Oma irgendwie Pfannkuchen gemacht oder Kirschsuppe oder all sowas. Und das hat für mich so ein bisschen Kindheitserinnerungen auch. Und einmal die Woche gibt es bei uns halt auch eine Mehlspeise oder so eine süße Mittagsmahlzeit. Und die Buchteln kann ich halt auch mit Vollkornmehl mal machen. Dann sind sie nicht so ganz schlimm. Und bei der selbstgemachten Vanillesoße kann ich auch den Zuckergehalt kontrollieren. Und Vanillesoße machen ist eigentlich auch total einfach. Da habe ich früher mal gedacht, oh Gott, es muss total kompliziert sein. Letztendlich ist es Milch aufkochen mit Zucker, Vanille rein und dann mit Stärke andicken. Fertig. Ist natürlich dann nicht gelb, also nicht wie die aus der Tüte. Aber da meine Kinder die aus der Tüte nicht kennen, macht das auch keinen Unterschied. Und sie ist richtig lecker. Richtig lecker. Kann ich also empfehlen. Was bei mir gerade unten momentan im Backofen war, also das haben wir gerade zum Kaffeetrinken gehabt, ist ein Osterzopf. Der ist auch richtig gut geworden. Wir haben ja morgen Ostern, aber wir sind morgen eingeladen. Und irgendwie gehört für mich so ein Osterzopf auch zu Ostern dadurch. Das ist dann auch so ein Hefeteig. Und da habe ich dann Rosinen reingemacht und Pistazien, weil ich die von der Weihnachtsbäckerei noch hatte. Habe das Ganze zu einem Zopf nachher geflochten, nachdem das Ganze gegangen ist. Mit Eiermilch eingestreut und Hagelzucker drauf. Der ist richtig schön aufgegangen und ist ganz locker und luftig. Und das Einzige, was total schade ist, dass er morgen nicht so locker und luftig sein wird, wenn wir zu meiner Schwester zum Osterbrunch fahren werden und ich die Reste einpacken werde. Aber ich habe überlegt, ob ich da im Zweifelsfall sonst arme Ritter draus mache, Ostermontag zum Frühstück. Also die Sachen in Scheiben schneide, in Eiermilch wende und dann brate und dann Zucker und Zimt draufstreue. Also das mache ich auch gerne mal mit altem Mischbrot, das wir haben, oder altem Weißbrot. Da wird dann arme Ritter draus gemacht. Oder ich mache Mehlbüdel. Ist Mehlbüdel eigentlich was, oder Großer Hans, irgendwas, was man in so Mittel-Süddeutschland überhaupt kennt? Also hier in Schleswig-Holstein ist das relativ geläufig. Man macht halt einen Teich aus alten Brötchen oder altem Brot. Das weicht man in Milch ein und dann kommt da Eigelb drunter und Rosinen, wer mag, und Nüsse und Zucker. Aber ich mache das gerade aus dem Hirn. Dann schlägt man nachher Eiweiß, zieht das unter und dann kommt das Ganze entweder in eine Puddingform und wird im Wasserbad gekocht. Oder man kann das Ganze auch in eine Auflaufform tun und im Ofen backen und dazu dann mit Kirschkompott als Mittagessen. Das gab das bei uns früher auch immer, wenn das Brot langsam trocken wurde. Und dann hat man gut Reste verwertet. Bei meinen Eltern zu Hause wurde ja irgendwie nichts weggetan, sondern soweit wie möglich versucht, die Lebensmittel dann noch zu verwenden, bevor sie schlecht wurden. Schmeckt auch echt gut mit Äpfeln. Was aber jetzt die Restwärme im Ofen nutzt, ist selbstgemachter Joghurt. Ich bin letztens beim Bloglesen über einen Link zu einem amerikanischen Blog gestolpert. Ich glaube, der heißt Simply Living Blog oder so. Das habe ich auch nicht aufgeschrieben. Und da war halt beschrieben, wie man Joghurt griechischer Art selber macht. Und ich habe von meinen Schwiegereltern irgendwann mal so einen Joghurtbereiter zum Geburtstag. Ich habe den auf jeden Fall irgendwann mal geschenkt bekommen. Das sind so 6 Gläschen in so einem Behälter und dann muss man da die Milch reinfüllen. Und ich habe den ein paar Mal benutzt und der Joghurt wurde nie so richtig schön fest. Und deswegen haben wir irgendwann aufgehört, das zu machen. Und jetzt da aber bei diesem Simply Living Blog, der sah so richtig total cremig aus, den sie da hatte. Und sie schrieb dann auch noch, dass sie da total viel Geld mitspart. Und da habe ich gedacht, das probierst du auch mal aus. Und das ist total einfach, Joghurt selber zu machen. Man braucht einen Topf, Milch, Naturjoghurt und einen Thermometer und einen Löffel. Und einen Backofen. Okay, einen Backofen braucht man auch. Und man nimmt dann 2 Liter Milch und erhitzt die erstmal auf 80 Grad. Das ist wichtig, um irgendwelche Prozesse in Gang zu setzen und damit der Joghurt nachher steifer wird. Also irgendjemand schrieb, er hätte pasteurisierte Milch genommen oder beziehungsweise, nee, nicht pasteurisierte Milch, sondern homogenisierte Milch, die dann auch ultra hoch erhitzt war, also Haarmilch. Und das wurde nicht so schön fest. Diese Milch erhitzt man nun auf 80 Grad, nimmt sie vom Herd und lässt sie auf 45 Grad abkühlen. Dann verrührt man 3 Teelöffel Naturjoghurt mit einem ganz kleinen Schuss Milch und rührt das Ganze ein. Setzt den Deckel drauf auf den Topf, schlägt ein Geschirrhandtuch rum und stellt den in den Ofen. Den Ofen, ich habe jetzt die Restwärme ausgenutzt, sonst soll man den auf irgendwie 60 Grad vorheizen, ein bisschen abkühlen lassen und wenn das um die 50 Grad hat, dann rein in den Ofen. Ich hänge dazu ein Ofenthermometer in meinen Ofen und dann macht man den Ofen aus bis auf das Licht. Also das Licht muss anbleiben und das Licht muss auch Wärme abgeben. Da müsst ihr mal gucken, wenn ihr ein Ofenthermometer habt, dass das auch wirklich so ist. Und dann lässt man das Ganze für 6 bis 7 Stunden in dem Ofen stehen, wo das Licht an ist. Und durch diese Restwärme und die Wärme der Lampe, die das so ungefähr bei 40, 45 Grad hält, vermehren sich dann die Joghurtbakterien. Und man hat nachher super leckeren Joghurt. Um dann den griechischen Joghurt zu kriegen, wird das Ganze dann in ein Sieb geschüttet, in das man vorher ein Mülltuch, nicht Mülltuch, ein Mulltuch gelegt hat. Und ich habe durch die Kinder ja noch eine große Kollektion an Mülltüchern. Und dann lässt man das Ganze abtropfen. Ich habe das bei meiner letzten Charge habe ich das zu lange gemacht. Ich habe das, glaube ich, 2 Stunden abtropfen lassen. Ich hatte dann zwar den ultra leckeren, cremigen Joghurt, aber es blieb nicht viel übrig. Also es war erschreckend, wie viel Molke daraus kam oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also es ist so ein Joghurtwasser. Schmeckt nicht gut. Also ich habe es probiert, ich mochte es nicht. Und ich werde jetzt gleich, wenn der Joghurt rauskommt. Ach, ich habe was vergessen. Wenn der Joghurt fertig ist, soll man ihn erstmal 3 Stunden noch in den Kühlschrank stellen, damit er fest wird und dann abtropfen lassen. Und ich werde den nachher jetzt gleich rausnehmen und dann werde ich den kühlen und dann vielleicht nur 1 Stunde abtropfen lassen, dass es ein bisschen cremiger wird. Welche Fettstufe man nimmt, ist fast egal, schreibt sie in ihrem Blog. Ich habe das jetzt einmal mit Vollmilch probiert und beim letzten Mal mit 1,5er Milch. Und das geht super. Also 1,5er Milch ging ganz klasse. Ich hatte beim letzten Mal vergessen, von meinem restlichen Joghurt, den ich beim ersten Mal gemacht hatte, was nachzubehalten und habe dann einfach von so einem Froop oben die Fruchtschicht abgekratzt und da dann meine 2 Teelöffel oder 2,5 Teelöffel Joghurt abgenommen und das ging auch wunderbar. Also da hatte ich zuerst ein bisschen Bedenken, ob das überhaupt zu Joghurt wird, aber da scheint genug lebende Joghurtkulturen drinne gewesen zu sein. Mein Mann isst diesen selbstgemachten Joghurt auch richtig gerne. Wir haben dann Walnüsse gehackt und Ahornsirup dazu im Joghurt gegeben und das ist der Hit. Leider hatten wir nicht genug übrig, dass wir da noch mehr von essen konnten. Deswegen musste ich heute dann gleich nochmal Joghurt aufsetzen. Ich weiß nicht, ob man Geld spart, weil bei uns der griechische Joghurt auch nicht so teuer ist. Aber es macht auf jeden Fall total Spaß und es ist auch nicht so aufwendig, wie ich gedacht habe. Also klar, man muss einmal die Milch erhitzen und abwarten, bis das wieder 45 Grad abgekühlt ist. Aber ansonsten macht sich das Ganze von alleine. Ja, das ist mein selbstgemachter Joghurt gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da passiert. Ich denke mal, die Bakterien vermehren sich. Was aber ganz klar in diesem Bericht rauskam, war, dass man da nicht diesen ganzen Joghurtbecher mit dem gekauften Naturjoghurt reinrühren soll, weil dann wären da zu viele Bakterien auf zu wenig Milch. Die hätten dann nicht genug Nahrung, um sich zu vermehren und dann würde es sauer werden. Also ich mag ja den Joghurt auch gerne ein bisschen saurer. Der selbstgemachte Joghurt ist jetzt total mild. Vielleicht sollte ich das mal probieren, ein bisschen mehr Joghurt reinzurühren. Ich habe jetzt heute mal 3 Teelöffel auf 2 Liter Joghurt genommen. ich werde berichten. Mal gucken. Was natürlich das auch eine gute Möglichkeit ist, wenn ihr Milch habt, die kurz vorm Ablauf ist. Oder wenn ihr sagt, ihr könnt, der Bio-Joghurt ist euch zu teuer, dann und da stehen aber so kurz vor Verfallsdatum 2 Liter Biomilch, dann kann man sich dadurch relativ einfach 2 Kilo Joghurt selber machen und die dann mit Marmelade oder so essen. Meine Schwiegereltern rühren sich da oft Marmelade rein. Ich stehe meistens nicht so auf Marmelade. Auch wenn ich total gerne Marmelade selber koche, esse ich sie halt nicht so gerne. Aber was ich bei einer Ladung gemacht habe, ich hatte noch eine ausgekratzte Vanilleschote liegen. Die habe ich dann halt mit in die Milch geschmissen, als ich sie auf diese 80 Grad erhitzt habe und habe dadurch einen total leckeren Vanillejoghurt gehabt. Also das hatte eine ganz dezente Vanillenote und nicht so eine künstliche. Und ich hatte ja die Vanilleschote eigentlich schon ausgekratzt. Also es war nur wirklich der, in Anführungsstrichen, Müll, der da noch lag. Also das werde ich ja sicherlich auch nochmal machen oder ein bisschen Tonkabohne reinreiben oder so. Also mir fallen da genug Möglichkeiten ein. Ich habe ja vor Weihnachten auch mal so ein leckeres Gewürzeis gemacht. Da könnte man ja auch mal so Gewürzjoghurt machen. Und man muss ihn ja auch nicht abseihen und hat dann wirklich 2 Kilo Joghurt. Ich weiß gar nicht, was der Kilo Joghurt so kostet. Egal. Dann habe ich noch was Interessantes in der Küche zusammengebraut, nämlich habe ich Wolle gefärbt. Und zwar mit Cochenil. Cochenil ist ja so eine Schildlaus, die irgendwie auf Kakteen lebt. Ich kann euch das nicht genau sagen. Da habe ich vergessen, ein bisschen Recherche zu betreiben. Und ich hatte von meinem Mann letztes Jahr zum Geburtstag das Buch Färben mit Naturfarben geschenkt bekommen. Und da sind ganz viele coole Rezepte drin. Leider geben die meisten Farben sind die so in einem braun-gelb-grün Spektrum oder orange und kann ich alles nicht tragen. Wie gesagt, ich bin Sommertyp. Mir stehen eigentlich nur die kalten Farben. Ja, und eigentlich auch. Also mir stehen nur die kalten Farben. Es muss alles einen Blaustich haben und das ist relativ schwer zu erreichen. Da kann man im Brotbereich halt mit Cochenil färben. Und im Blaubereich, soweit ich mich da reingelesen habe, ich muss auch zugeben, ich habe nicht das ganze Buch gelesen, sind das dann Indigo und Krapp. Oder White? Vielleicht White und Krapp. Auf jeden Fall gibt das da nicht so viel Auswahl. Und ich habe ja gerade erwähnt, dass ich an einem Swap mitmache. Und meine Swap-Partnerin wünschte sich halt auch was Rotes, was Kühles Rotes. Und da habe ich jetzt mit Cochenil gefärbt. Und da habe ich mich mit Christine drüber unterhalten. Die findet ihr als Kreuzspindel bei Ravelry. Und die hat mir da ganz viele Tipps zugegeben und hat die Cochenil für mich auch besorgt. Ich an dieser Stelle, Christine, falls du das hörst, nochmal herzlichen Dank. Habe ich mich total gefreut. Und hat mir auch Kaltbeize mitgebracht. Wenn man mit Naturfarben färbt, dann muss man die Wolle vorbehandeln. Und ich hatte überlegt, das mit Weinsteinrahmen zu machen, aber Christina hatte noch Kaltbeize. Das ist, da muss ich euch einen Link setzen. Was genau das ist, weiß ich nicht. Ist also ein Pulver. Rührt man im Wasser an und legt man dann die Wolle ein. Und die Beize kann man auch mehrfach verwenden. Die steht also jetzt oben bei uns in so einem Windeleimer, gut verschlossen und wartet darauf, dass ich nochmal färbe. Da habe ich also 2 Stränge Blueface Lester Nylon habe ich da eingeweicht und einen Strang Rohwolle Merino Tencel. Das war das, was ich noch hier hatte. Dann habe ich die Läuse, die habe ich bei der Wulstuf in Kiel gekauft, beziehungsweise Christine hat sie für mich gekauft und mir vorbeigebracht. Ich sage ja, totaler Super-Service. Die habe ich dann in einem Mörser, den ich mir auch von Christine ausgeliehen habe, weil Christine meinte, man kann zwar den Mörser benutzen, den man fürs Essen hat, aber will man das wirklich? Da habe ich also die Läuse erstmal zerstoßen. Heiko findet das total lustig, dass ich mit Läusen färbe, wo ich doch kein Fleisch esse. Aber das Zerstoßen dieser getrockneten Läuse war so ein bisschen, als ob man Koriander mörst. Also die mörst man richtig klein und ich habe eine 10% Färbung gemacht. Beim nächsten Mal, wenn ich Rohwolle färbe, würde ich höher rangehen. und habe mich dann des Weiteren an die Rezepte aus dem Buch gehalten. Das heißt, ich habe die Cochenille dann mit so ein bisschen Wasser in einem alten Gurkenglas vermixt und über Nacht stehen lassen und quellen lassen. Das wird so ein bisschen Gelee-mäßig dann. Und das wird dann am nächsten Tag in einen Topf gegeben, mit Wasser aufgefüllt, so viel wie man nachher ungefähr braucht, um da sein Färbegut gut einzubringen. Und wird dann eine Viertelstunde durchgekocht und abgeseiht. Und da habe ich mich dann auch an dieses Buch gehalten und geschrieben was von einem Färbetuch. Da habe ich halt auch eine von diesen alten Mullwindeln genommen und muss sagen, beim nächsten Mal würde ich das durch einen Nylonstrumpf gießen. Das Mulltuch hat leider nicht genug aufgefangen und ich hatte nachher in der Wolle so kleine Schuppen. Also das ist so ein bisschen, als ob da irgendwie ein Pulverrückstand drin ist. Wenn man das abgeseiht hat, gibt man die ausgefrorene und ausgespülte Wolle dazu. Christine meinte, diese Kaltbeize müsste man ausspülen, damit sie die Farbe nicht gleich aufnimmt und nichts an der Wolle hängen bleibt. Und das hat auch ganz gut geklappt. Dann schmeißt man also die Wolle da rein und erhitzt das dann alles. Ohne das zu bewegen, dann filzt auch nichts. Und ich glaube, ich habe das eine Stunde kochen lassen. Und rausgekommen sind zwei richtig coole, strenge Sockenwolle in so einem ganz tollen, kühlen Rot-Bordeaux-Ton. Gefällt mir tierisch gut. Und die Rohwolle hat aber eher so einen rosa-pink-Stich. Also das ist eindeutig was für meine Mädels. Beziehungsweise ich trage es ja auch. Aber das wäre was, auch was meine Mädels total gerne tragen würden momentan. Ich habe dann am nächsten Tag noch einen zweiten Auszug gefärbt. Also die Zweitfärbung mit dem gleichen Färbesud wird heller und habe dann nochmal 100 Gramm Blue Face Lester. Ich muss jetzt mal gucken, was das war. Genommen und über Nacht eingeweicht in die Kaltbeize. Und das ist ganz lustig geworden. Also da habe ich eine sehr, sehr pinke Stelle bekommen und der Rest ist rosa. Frag mich nicht, warum das an einer Stelle so quietschpink geworden ist. Warum denn da jetzt gerade so viel Farbe ist, während der Rest so hellrosa ist. Aber das ist ziemlich lustig geworden. Und ich habe auch noch in meinem Stash 200 Gramm Blue Face Lester in einem ähnlichen Pinkton. Und da überlege ich, oder da werde ich jetzt diese 400 Gramm Rohwolle zu Singles verspinnen und miteinander verzwirnen. Und mir dann da irgendwie, glaube ich, ein Polunder oder so draus stricken. Weil mit 400 Gramm komme ich nicht weit, außer ich mache das zweifädig. Und ja, meine Vorliebe für drei- und mehrfädig habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit Cochenille zu färben. Ich habe auch noch ein paar Gramm übrig. Ich habe auch jetzt eine andere Adresse gekriegt, wo man das Ganze, die Cochenille ein bisschen günstiger als bei der Wollstufe beziehen kann. Und das werde ich sicherlich machen, wenn mein Stash ein bisschen kleiner ist und ich dann mir es wieder erlauben werde, Rohwolle zu kaufen. Da will ich dann, in so einem Ton möchte ich gerne noch einen Pulli haben oder eine Strickjacke. Ich habe da durch diese ganze Aktion auch mit dem Joghurt gelernt, einfach mal was auszuprobieren, einfach mal zu testen. Wenn es mir nicht gefallen hätte mit dem Färben, dann hätte ich das Ganze einfach mit Ashford irgendwie übergefärbt, einen Lila-Ton oder... Ich sage ja auch gerne immer, schwarz geht immer. Also dunkler kann man immer färben. Und beim Joghurt hätte ich dann halt 2 Liter Milch in Sand gesetzt, wenn es nicht geworden wäre. Beim ersten Mal habe ich sogar nur 1 Liter genommen. Der war aber so schnell alle, dass man da gar nicht hätte zugucken können. Ja, jetzt sind wir bei 54 Sekunden. Ach, Minuten. Dann schiebe ich nochmal schnell mein Lesetipp ein. Ich habe gerade ein Buch beendet, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und das heißt Gott, ich muss jetzt nochmal nachgucken, sorry. Das Buch heißt Duty and Desire, a Novel of Fitzwilliam Darcy Gentleman und das ist der zweite Band einer Serie, das dritte habe ich nämlich stehen und deswegen bin ich gerade durcheinander gekommen. Die Autorin ist Pamela Aiden und die erzählt halt die Geschichte von Pride and Prejudice, Stolz und Vorteil, aus der Sicht von Darcy, Mr. Darcy. Und da gibt es das erste, heißt An Assembly Such as This. Das behandelt die Zeit, in der Darcy Elizabeth das erste Mal kennenlernt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie halt nach London zurückgehen. Und der zweite Teil behandelt die Zeit, die in Pride and Prejudice, wo man nicht weiß, was Darcy in der Zeit macht. Und da hat Pamela Aiden sich halt eine ziemlich lustige Geschichte ausgedacht. Und es macht Spaß, das zu lesen. Man sieht viele der Charaktere aus Pride and Prejudice wieder. Und es bindet sich gut ein. Also ein bisschen strange ist die Geschichte zwischendurch. Aber ich kann sie empfehlen. Also wenn ihr Pride and Prejudice mögt, dann würde ich dieser Trilogie von Pamela Aiden eine Chance geben. Den dritten Band habe ich noch nicht gelesen, da freue ich mich jetzt auch drauf. Und ja, das ist das Buch, das ich gerade gelesen habe. Das gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Also ich habe jetzt nicht geguckt, inwieweit das es auch auf Deutsch gibt. Wenn ihr Englisch lesen könnt, tut es. Macht Spaß. Ich habe jetzt gerade angefangen, ein Buch von Terry Pratchett zu lesen, Unseen Academicals, aber da ich jetzt nochmal Little Red in the City von Isolde Tieck lese, um mein Kriya dann gut hinzukriegen, muss das erstmal ein bisschen warten. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch allen schöne Ostern, wenn ihr das hört, sogar noch vor Ostern. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Falls ihr einen Kommentar zur Show abgeben möchtet oder zu dieser Sendung, da freue ich mich total drüber. Ihr erreicht mich über Reverie, da bin ich Tini. Ihr findet die Shownotes irgendwann unter der Adresse www.zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Oder ich habe auch einen Thread in einem Forum Deutsche Podcaster bei Reverie. Da freue ich mich auch sehr über Kommentare. In dem Sinne, tschüss!